Ja, wie angekündigt, Jesaja 6. Kapitel. Ist nicht besonders lang, hat nur 13 Verse. Ja, Jesajas Berufung zum Propheten. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und verstehet's nicht, sehet und merket's nicht. Verstocke das Herz dieses Volks und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Ich aber sprach: Herr, wie lange? Er sprach: Bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner und die Häuser ohne Menschen und das Feld ganz wüst daliegt. Denn der Herr wird die Menschen weit wegtun, so dass das Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der 10. Teil darin bleibt, so wird es abermals verheert werden. Doch wie bei einer Eiche und Linde, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Ja, nur 13 Verse, aber ich denke, die haben es schon in sich, wir haben es gehört. Und wenn man noch ein bisschen davor schaut, dann sieht man schon in Kapitel 5, dass es einen Machtkampf zwischen den Menschen im Volk Israel und dem allmächtigen Gott im Himmel gibt. Es geht im Prinzip darum, wer hat das Sagen. Und das ist ja eigentlich ein Thema, was die Bibel von Anfang an durchzieht. Ja, denken wir als Beispiel an den Turmbau zu Babel, da wollten die Menschen sich schon einen Namen machen. Und auch jetzt zur Zeit des Propheten Jesaja hier, wollen die Israeliten selbst bestimmen, wie sie leben. Ich zitiere da nochmal Kapitel 5, Vers 24, 25. Die Israeliten haben das Gesetz Jahwes des Allmächtigen verworfen, das Wort des Heiligen Israels verschmäht. Darum entflammte der Zorn Jahwes gegen sein Volk. Er hob seine Hand und schlug zu. Also, wir sehen, die Sache ist ernst. Und jetzt entfaltet Kapitel 6 quasi die Machtverhältnisse und das Gericht, das diesen Machtkampf beenden wird. Wir sehen, der heilige Gott ist allmächtig. Und der Mensch kann mit seiner Schuld nicht vor Gott bestehen. Das ist im Prinzip die Zusammenfassung der ersten Hälfte von diesem Kapitel 6. Und nun wird hier, wir haben es gerade gehört, im ersten Teil die Stellung Gottes anhand seiner bedeutendsten Eigenschaft, nämlich seiner Heiligkeit, beschrieben. Und ich habe nur ein paar kleine Stichworte auf Folie. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Die Schriftlesung, Offenbarung hat es gezeigt, also es gilt immer. Und damals schon, als Jesaja geschaut hat, war so, die Seraphim haben das gerufen, als Johannes geschaut hat, ja, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Dieser Ruf der Seraphim zeigt mit diesem dreifachen Heilig die Erhabenheit und Unnahbarkeit Gottes und auch sein unergründliches Wesen. Ja, also Erhabenheit, Unnahbarkeit, unergründliches Wesen. Und auch die weitere Beschreibung zeigt seine Majestät. Ein hoher Thron, auf dem er sitzt, sein Gewand füllt den ganzen Tempel. Es soll unzweideutig gezeigt werden, Gott steht über den Menschen. Und dann wird auch noch erwähnt, in allen Ländern bezeugen Menschen Gottes Macht. Nicht einmal die majestätischen Seraphim, die ja dauernd um ihn herum sind, dürfen ihn anschauen, sondern sie bedecken mit zwei von ihren Flügeln das Gesicht, dann mit zwei Flügeln so die Beine und mit den anderen zwei fliegen sie dann. Ja, auch nochmal ein Bild. Das Bewusstsein, Gott nicht anschauen zu dürfen, war ja in den Menschen des Alten Testaments ziemlich verwurzelt. Wer erinnert sich an eine Stelle, wo das deutlich wird? Dornbusch, genau, ja, der fiel mir auch zuerst ein. Also, Mose kommt zum brennenden Dornbusch, merkt, Gott ist gegenwärtig, und als er das merkt, wirft er sich zu Boden und verhüllt sein Gesicht. Ja. Und so ruft auch jetzt der Jesaja aus, weh mir, ich bin verloren. Ja, weil die Menschen sagten, wenn ich Gott gesehen habe, muss ich sterben. Wir sehen, wem die Heiligkeit und Majestät Gottes bewusst ist, der hat große Ehrfurcht vor ihm. Und es bedeutet natürlich, dem heiligen Gott sollen auch wir in Ehrfurcht begegnen. Wir sind nicht auf Augenhöhe mit Gott, auch wenn das bei uns heutzutage modern ist, mit Leuten auf Augenhöhe zu sein. Ja, der Chef soll heutzutage seinen Mitarbeitern auf Augenhöhe begegnen und Gleichstellungsbeauftragte kümmern sich darum, dass die Menschen auf Augenhöhe miteinander umgehen, niemand diskriminiert wird. Ja, aber der heilige Gott ist nicht einfach ein Kumpel auf Augenhöhe mit uns, der es dann irgendwie für uns schon richten wird. Nein, er ist heilig und auf einer anderen Ebene. Und doch ist Gott nicht unnahbar abgehoben, sondern er erbarmt sich des Menschen. Und zwar dann, wenn der Mensch in Ehrfurcht den Unterschied zwischen sich als Mensch und Gott anerkennt. Das ist ja dieser Schlüssel, den Jesus Christus uns anbietet. Wer seine Schuld bekennt und Jesus um Vergebung bittet, der wird gereinigt von seiner Schuld. Und dann geschieht's, ja. Durch seine Reinigung, die Jesus an uns vollbringt, werden auch wir heilig und haben dadurch tatsächlich Zugang zu Gott. Dazu mal ein paar Punkte. Wir sollten uns bewusst sein, wir sind heilig, aber heilig sind wir nur in Christus und nie aus uns selbst. Wenn wir Christus angehören, dann nimmt er uns sozusagen in seine Heiligkeit hinein. Und das hat sichtbare Auswirkungen. Denn er beginnt, uns in sein Bild umzugestalten. Das heißt, er erneuert unsere Einstellung zu Gott und der Welt. Wir bekommen ja dann den Heiligen Geist, ja, und durch seinen Heiligen Geist wird unser Denken neu, wird unser Wollen neu, unser Tun wird neu und sogar unser Charakter kann dadurch neu werden. Und das hat dann wieder Folgen. Ich denke, viele werden es dann kennen. Bei uns in der Kinderkirche, bei den Methos, haben wir das immer wieder als Lernvers. Ja, dann kommen die Geistesfrüchte. Schön, wenn wir dann die Geistesfrüchte tatsächlich erleben dürfen als Heilige Jesu. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ja. Die können wir nochmal in Erinnerung behalten, auch für nachher. Am Ende komme ich nochmal drauf zurück. Ja, und dabei dürfen wir nicht vergessen. Heilig bedeutet nicht, dass wir jetzt besonders fehlerfrei wären. Ja? Sondern es bedeutet, dass wir zu Gott gehören. Einfach dadurch, dass Jesus diese Verbindung hergestellt hat. Also, als Heilige haben wir den Zugang zu Gott heute schon, wenn wir noch auf der Erde sind, sodass wir schon jetzt zu Gott im Gebet aber lieber Vater sagen können, so wie es im Vaterunser ja kommt. Wir sind seine Kinder, wir dürfen eine enge, vertraute Beziehung zu ihm haben. Und doch ist er für uns gleichzeitig immer dieser heilige Gott, ja, von dem wir zuerst gehört haben. Das richtige Gleichgewicht dieser beiden Seiten der Beziehung zwischen Gott und Mensch zu finden, das ist zugegebenermaßen eine spannende Sache. Okay, und wie ist es jetzt mit Jesaja? Jetzt haben wir von uns gesprochen, müssen wir wieder zurückgehen. Jesaja hat ja lange bevor Jesus kam, auf der Erde gelebt. Also der hatte dieses Angebot von Jesus gar nicht. Aber Jesaja hat tatsächlich Sündenerkenntnis. Der spürt, dass er, obwohl er für Gott Prophet sein soll, Dinge gesagt hat, die nicht gut waren. Ganz anders ist die Situation beim Volk. Das hat gar keine Sündenerkenntnis damals. Im Gegensatz zu Jesaja maßen sich die Israeliten an, den heiligen Gott zu verachten. Und sie reden schlecht über ihn. Und Jesaja spürt, dass seine schlechte Umgebung negativ auf ihn abfärben kann. Ist ja auch für uns die Frage, inwieweit färbt die gottlose Gesellschaft um uns herum auf uns ab? Kommen wir nachher nochmal zu. Ja, und all dies spricht er aus. Er formuliert sozusagen ein Sündenbekenntnis für sich und auch für das, was das Volk falsch gemacht hat. Und nun lässt Gott nicht auf sich warten. Ja, sofort kommt ein Seraphim mit dieser glühenden Kohle vom Altar, berührt Jesajas Lippen und dann sagt dieser Seraphim: Jetzt bist du von deiner Schuld befreit, deine Sünde ist gesühnt. Also, die Kohle vom Opferaltar hat die Befreiung Jesajas von Schuld bewirkt. Und wir haben es eben schon gehört, hunderte Jahre später kam dann Jesus Christus und der Opfertod von ihm als Befreiungsangebot für alle Menschen ab diesem Zeitpunkt. Ja, jeder von uns, jeder draußen hat die Möglichkeit, dieses Angebot anzunehmen. Schön, wenn wir es angenommen haben. Noch schöner, wenn welche, die es noch nicht angenommen hatten bisher, es annehmen. Also, die Schuld ist dem Jesaja jetzt genommen und jetzt kommen wir zum Thema Berufung. Die Schuld wurde ihm vergeben, jetzt ist Jesaja startklar. Das heißt, seine Berufung steht nichts mehr im Wege, als Gott fragt, wen soll ich denn senden? Und da ergreift Jesaja die Initiative und sagt ganz forsch: Ich bin bereit, sende mich. Cool, oder? Also ich fand es schon spannend, denn schließlich gab es vorher genügend andere Leute, die da ganz anders reagiert haben. Denk mal an Mose, ja, wie Gott 2 Kapitel lang mit dem argumentiert: Hey Junge, jetzt mach dich endlich auf den Weg. Oder Gideon: Na, ich weiß nicht genau, ich brauche erst ein paar Wunder, die du mir zeigst. Hier ist es anders. Dann könnte man denken, naja, wahrscheinlich weiß er, wird eine positive Botschaft haben und dann geht er cool raus und berichtet die den Leuten und ist deshalb voll motiviert. Aber es geschieht ja das Gegenteil. Die Botschaft, die Gott für Jesaja vorgesehen hat, ist eine Gerichtsbotschaft, die sehr negativ ist. Gott sagt: Verstocke das Herz dieses Volkes. Ihre Ohren sollen taub, ihre Augen blind werden. Und das Ziel ist, da kann man sich gar nicht vorstellen, das Ziel ist, dass die Menschen sich nicht bekehren. Boah, ist doch frustrierend. Aber als Jesaja das hört, tritt er nicht etwa von seinem Auftrag zurück, so wie Jona. Nee, ja nicht. Nein, er fragt nur ganz locker: Wie lange soll das gehen, Herr? Und Gott antwortet: Bis das Leben der Israeliten im Land erloschen ist. Genauer gesagt, fast erloschen. Ein Stumpf wird übrig bleiben und der Same für einen heiligen Neuanfang sein. Also, das war der Ausgangspunkt. Und dann kann man in den vielen Kapiteln von Jesaja weiterlesen. Er ist dieser Berufung treu geblieben. Er hat diese Botschaft dem Volk gesagt. Und es ist interessant, dass gerade die in Vers 10 unseres Textes von Gott festgelegte Botschaft von der Verstockung des Volks zu den ganz wichtigen Zitaten des Alten Testaments im Neuen Testament gehört. Ja, mit diesen Worten Gottes wird dort das Unverständnis der Juden und ihre Ablehnung des Messias begründet. Das möchte ich jetzt kurz nochmal zeigen. Also, erstes Beispiel, Jesus höchstpersönlich. Jesus zitiert Jesaja, als er ihnen das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld erzählt hatte, und seine Zuhörer taten sich schwer, es zu verstehen. Was verbirgt sich dahinter? Zweiter Fall, der Evangelist Johannes zitiert Jesaja, als Jesus vor seinem Tod die Leute ein letztes Mal auffordert, zu erkennen, dass er doch der Messias ist. Und Johannes berichtet da in Johannes 12, obwohl Jesus so viele Wunderzeichen vor den Menschen getan hatte, glaubten sie ihm nicht. Sie konnten nicht glauben, weil Jesaja auch Folgendes vorhergesagt hat. Er hat ihre Augen geblendet und ihr Herz hart gemacht. So kommt es, dass ihre Augen nichts sehen und ihr Herz nichts versteht und sie nicht umkehren, um sich von mir heilen zu lassen. Ja, und ein drittes Zitat finden wir bei Paulus. Paulus zitiert ganz am Ende der Apostelgeschichte, nachdem er den Leitern der Juden in Rom erklärt hatte, dass Jesus Christus der Messias ist. Und ein Teil dieser Männer lehnte die Botschaft ab, dann gingen sie alle weg. Paulus begründet deren ablehnende Reaktionen dann mit dem Jesaja-Zitat und setzt jetzt noch einen drauf. Drittletzter Vers der Apostelgeschichte, also eigentlich auch eine Art Prophetie in die Zukunft von Paulus. Apostelgeschichte 28, Vers 29. Ich habe es hier aufgeschrieben. Ihr sollt wissen, dass Gott sein Heil jetzt den anderen Völkern anbietet. Und bei ihnen wird er offene Ohren finden. Also, Gottes Heil wandert tatsächlich weiter. Hier damals von den Juden zu den Heiden. Aber ich denke, das kann man auch auf heute übertragen. Ja, ein Volk, das nicht hören will, so wie unseres, da wandert auch das Heil weiter zu Ländern in der dritten Welt, wo Riesenerweckungen sind. Ich habe jetzt ganz frech mal die prophetische Aussage, die Gott in Jesaja sagen lässt, in Übertragung reingesetzt, also Vers 10 bis 12 mal übertragen. Verstocke das Herz der Menschen in Deutschland und verstopfe ihre Ohren. Verkleb ihnen die Augen, damit sie mit ihren Augen nicht sehen und ihre Herzen nicht einsichtig werden. Wie lange soll das gehen, Gott? Bis die christlichen Gemeinden öde und ohne Mitglieder sind. Bis die Kirchen und Gemeindehäuser ohne Besucher sind und die Gottesdienste geistlich vertrocknet sind. Die Stadt wird ohne christliche Angebote und von den Christen verlassen sein. Und wenn doch noch ein Zehntel ihrer ursprünglichen Zahl in einer Gemeinde vorhanden ist, wird auch das bald verschwunden sein. Ich glaube, man erkennt schon Ähnlichkeiten. Bedeutet das, dass hier bei uns in Deutschland bald alles aus ist? Wenn wir Kapitel 6 und dann den Dienst des Jesaja anschauen, also alles, was hinterher noch im großen Jesaja-Buch kommt, dann muss die Antwort lauten, nein. Denn neben all dieser negativen Prophetie blitzt ja in den Prophetien des Jesaja immer wieder der Hinweis auf diesen heiligen Samen durch. Jesaja kündigt später in seinen prophetischen Reden den Gottesknecht an. Wir kennen es aus der Weihnachtszeit, wo das zitiert wird, die Ankunft Jesu, seines Messias auf der Erde. Und ja, dieser Messias wird der Ungerechtigkeit ein Ende bereiten. In der Person von Jesus Christus war er da. Viele von uns sind überzeugt, wir glauben daran, dass er dieser Messias ist. Und Jesus Christus wird wiederkommen, wie es uns verheißen ist. Wie es mein Weihnachts, es ist ein Ross entsprungen, ja, das Reis ist dieser Jesus, dieser Spross, von dem auch in unserem, oder ja, heilige Same aus dem Stumpf, von dem auch hier in unserem Text die Rede ist. Also, es gibt diesen heiligen Samen, diesen Spross, der existiert, der war schon da, der wirkt noch, der wird wiederkommen und er bewirkt auch in Menschen, dass sie doch noch zu Gott finden können, zu ihm finden können. Und dazu werden auch die Heiligen benutzt. Am Anfang haben wir gehört, wir sind auch heilig, wenn wir an Jesus glauben. Die Heiligen haben eine Berufung. Und das Neue Testament setzt bei unserer Berufung eigentlich zwei Schwerpunkte. Jesaja wurde berufen, diese Gerichtsbotschaft zu bringen. Aber für uns gibt es zwei Schwerpunkte. Der eine ist Matthäus 28, der Missionsbefehl. Also, dass wir hingehen und den Menschen die Nachricht von Jesus bringen, dass der Retter da ist, dass die Möglichkeit zur Schuldvergebung ist, dass man zu Gott kommen kann. Und dieses so ganz aktiv als missionarisches Handeln. Und das Zweite, der zweite Schwerpunkt ist, bewusst als Christ auf dieser Welt zu leben und damit Gott zu verherrlichen. Und da kommen, denke ich, diese ganzen Dinge, die wir vorhin bei den Geistesfrüchten hatten. Ja, genau, das schalten wir mal ab. diese ganzen guten Ausdrücke in unserem Leben, die Freundlichkeit zu unseren Mitmenschen, die Ehrlichkeit, das soll herausstrahlen. Dadurch soll Gott sichtbar werden. Deshalb sollten wir auch diese Berufung wahrnehmen. Ja, dass wir darauf achten, dass wir Gottes Gebote halten. Und dass das auch bei unseren Mitmenschen nach außen sichtbar wird, weil auch so nur das missionarische Zeugnis dann tatsächlich gelingen kann. Ja, wenn man lauter krumme Dinge dreht, zeigt man nur auf uns und sagt, der kann mir viel von Gott erzählen bei den Sachen, die er macht. Deshalb ganz wichtig, diese zwei Schienen. Beide Berufungen sollen uns ermutigen. Also wir gehören tatsächlich zum heiligen und allmächtigen Gott, dessen dürfen wir gewiss sein. Ihn sollen wir alle Zeit rühmen und preisen. Wir dürfen getrost mit ihm unseren Weg gehen, auch wenn wir unseren missionarischen Dienst tun. Und gleichzeitig soll aber auch diese Verstockungsverheißung des Jesaja uns eine Warnung sein und uns auch die Augen für die Verlorenheit der Menschen um uns herum öffnen. Aber wir gläubigen Christen, wir bleiben das sichtbare, positive Zeichen unseres Gottes. Der sichtbare heilige Same in der Welt, bis Jesus wiederkommt. Amen.